Literatur und Politik live. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. In der Geschichtsschreibung über die DDR kommen oft vor allem Parteifunktionäre, Staatssicherheit und aktive Opposition zur Sprache. Vergessen werden dabei häufig alltägliche Situationen, kleinste Dörfer und ganz normale Leute. Der Historiker Jens Schöne hat ein Buch über die komplette Geschichte der DDR geschrieben, in dem er auch vergessene Aspekte berücksichtigt. Am 19. September 2024 war er in der HLZ zu Gast und sprach über sein Buch »Die DDR – Eine Geschichte des Arbeiter- und Bauernstaates«. Das Gespräch mit ihm führte Doris Renk, Moderatorin beim Hessischen Rundfunk.
Wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass so viele den Weg hierher gefunden haben für ein Buch über die DDR. Es ist ja kein wirklich neues Buch, aber die Geschichte der DDR ist ja auch nicht neu. Momentan besteht aber, glaube ich, ein vermehrtes Bedürfnis, die DDR und welche Folgen die Sozialisation dort hatte, ein bisschen besser zu verstehen. Ich nehme an, der eine oder andere ist auch deswegen gekommen. Und 35 Jahre Mauerfall können wir auch feiern in diesem Jahr. Also es gibt genügend Anlässe, auf die DDR zu schauen. Ja, Herr Schöne ist Historiker. Er beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit der DDR und hat auch schon mehrere Bücher über die DDR geschrieben. Das ist nicht das Einzige. Und er ist stellvertretende Berliner, und jetzt kommt ein sehr schönes Wort, Aufarbeitungsbeauftragter. Was gibt es denn jetzt noch aufzuarbeiten, Herr Schöne?
Um es jetzt nochmal auf die Spitze zu treiben, die offizielle Bezeichnung lautet dann Berliner Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Aber das muss kein Mensch wissen. Ja, was gibt es aufzuarbeiten? Jetzt natürlich in Bezug auf unser Thema. Aufarbeitung ist so ein typisch schwerer deutscher Begriff. Also erstmal könnte man ja denken, in der leichten Variante aufarbeiten kann man auch alte Mäntel und Ähnliches. Aber hier geht es natürlich um was anderes. Hier geht es darum, wie es im Englischen heißen würde, mit der Vergangenheit irgendwie klarzukommen, sich da ein Bild davon zu machen, damit umzugehen. Und weil Sie fragen, was gibt es denn da noch? Also als Historiker muss ich natürlich gleich sagen, die Geschichtsbetrachtung kommt nie an ihr Ende, sonst könnten wir mit dem Mittelalter und der Antike aufhören sozusagen, weil es ist alles bekannt, weil Geschichte ist ja auch immer, oder was wir unter dann Geschichte heutzutage verstehen, eine Betrachtungsweise und welche Fragen stellen wir, und die Fragen werden immer neu gestellt. Und zum anderen wirkt, Sie haben es ja einführend auch schon erwähnt, die DDR natürlich nach, alleine dadurch, dass die Leute noch da sind. Also ich bin auch so einer, ich habe auch eine DDR-Sozialisation, habe die ersten 19 Jahre in der DDR verbracht, bin sehr froh, dass das dann zu Ende war, aber ich merke auch bis heute, dass ich das mit mir rumschleppe, gewisse Teile. Und insofern ist es mitnichten so, dass das jetzt irgendwie vorbei wäre, weil 35 Jahre her, was geht uns das an? Es geht ganz einfach damit los, die Leute sind noch da und die Leute agieren, wie sie agieren, und das hat unter Umständen etwas mit der DDR-Vergangenheit zu tun. Allerdings, und das sage ich dann doch mal gleich, weil ja im Moment gerade viel darüber diskutiert wird, sind die alle diktaturgeschädigt. Das halte ich dann auch für ein bisschen sehr einfache Erklärungsweise, aber da kommen wir ja vielleicht später dann nochmal drauf zurück.
Sie waren also im besten Jugendalter, als die ganzen Umbrüche kamen. Da kommen wir gleich noch ganz genau drauf zu sprechen. Aber wir hatten uns im Vorfeld ja überlegt, dass es ein schöner Einstieg wäre in dieses Buch, wenn Sie eine Passage lesen, die ist auch relativ am Anfang, und da merkt man dann gleich, welche Stimmung auch geherrscht hat schon. Das ist, glaube ich, ein Jahr vor dem Mauerfall dann gewesen. Das ist eine sehr schöne Szene, und da würde ich Sie bitten, die mal vorzulesen.
Also ich bin kein professioneller Vorleser, insofern hoffe ich, dass ich trotzdem Sie ein bisschen fesseln kann. Es dauert auch nicht so lange, aber ich nehme Sie mal kurz mit. Ost-Berlin, 2. Oktober 1988, also ein Jahr vorher, abends. Die Werner-Seelenbinder-Halle im Stadtbezirk Prenzlauer Berg wird von tausenden Menschen umlagert. Die Stimmung ist aufgekratzt und heiter zugleich, denn hier findet ein Ereignis statt, das lange als unmöglich galt. Wie schon am Abend zuvor gibt Rio Reiser ein Konzert. Der Sänger aus der benachbarten Bundesrepublik genoss Kultstatus. In den 70er Jahren war er mit seiner Band Tonsteine Scherben berühmt geworden. Deren Songs trafen auch in der DDR auf den Nerv der Leute. Macht kaputt, was euch kaputt macht, oder keine Macht für niemand, waren universelle Schlachtrufe auf beiden Seiten der innerdeutschen Grenze. Seit einiger Zeit verfolgte Reiser eine Solokarriere, und dies auch mit großem Erfolg. Er war, in Anlehnung an einen seiner großen Hits, schlicht und ergreifend der König von Deutschland. Nun trat er in der DDR auf. Lange Zeit hatten sich die Machthaber gegen jegliche Einflüsse aus dem Westen gesträubt, Doch zunehmend sahen sie sich gezwungen, der Jugend des Landes mehr zu bieten als alltägliche Propagandafloskeln und staatlich reglementierte Rockmusik. Unter diesen Vorzeichen hatten bereits Udo Lindenberg, Bob Dylan, Bruce Springsteen und andere Größen eine Auftrittsgenehmigung im Arbeiter- und Bauernstaat erhalten. Jetzt folgte Rio Reiser. Er begeisterte sein Publikum, die Halle tobte. Das Konzert neigte sich bereits dem Ende entgegen, als der Sänger einen alten Song von Tonsteine Scherben anstimmte, Der Traum ist aus. Reiser sinniert in diesem Lied darüber, dass er eine Menge Träume gehabt habe, die alle irgendwie nicht in Erfüllung gegangen seien. Dann kam die Frage, gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß nur eins und da bin ich sicher. Was daraufhin geschah, charakterisiert die Situation in der späten DDR treffender, als es jede historische Analyse vermag. Das ohnehin äußerst lebhafte Publikum geriet in Ekstase, der Geräuschpegel explodierte und aus tausenden Kehlen schmetterte es, dieses Land ist es nicht, dieses Land ist es nicht. Ohne eine Spur von Zweifel wussten alle Beteiligten, wer mit dieser Klage gemeint war, die DDR höchst selbst. Genau 2 Jahre später sollte sie den letzten Tag ihrer Existenz erleben.
Also ein gröhlendes Konzertpublikum, dieses Land ist es nicht. Da hatte sich was aufgestaut über einen sehr langen Zeitraum. Wir haben dann auch schon im Vorgespräch mal überlegt, wie war das denn für uns damals? Also Sie waren 19, ich war Studentin damals zu der Zeit in Frankfurt und ich hätte auch in meinem ganzen Umfeld nicht gedacht, dass das passieren würde. Also an Mauerfall oder gar eine Wiedervereinigung haben wir nicht gedacht. Also wir haben gedacht, das ist so unwahrscheinlich, das wird nicht passieren. Wir müssen uns mit den Gegebenheiten abfinden. Wie ist Ihnen das ergangen auf der anderen Seite?
Ähnlich. Dass die DDR so nicht so richtig funktionieren konnte, wie sie das tat, war mir irgendwie klar. Also ich war damals seit 1986 in der Lehre, in der landwirtschaftlichen Lehre. Und da sah man wirklich, dass es ökonomisch alles irgendwie gar nicht mehr funktionierte. Bis dahin, das muss man ganz klar sagen, dass die Hälfte der Belegschaft am Wochenende immer betrunken war und rumlag und wir dann als Lehrlinge melken gehen mussten. Also es war irgendwie, aber dass die Mauer und die innerdeutsche Grenze fallen würde, die Fantasie hatte ich nicht. Und ganz ehrlich gesagt, ich mache das ja nun schon eine Weile, sind mir ganz, ganz wenige Leute untergekommen, denen ich auch glaube, dass sie gesagt haben, naja, mir war das klar, das ist ein halbes Jahr vorher oder so. Aber den allermeisten, ich sage mal, wenn sie am Abend des 9. November 1989 eine Umfrage gemacht hätten in Ost-West, wann fällt die Mauer? Sie wären wahrscheinlich eher ausgelacht worden, als dass sie eine wirkliche Antwort bekommen hätten. Also weil damit, dass Veränderung in der Luft lag, das, ich erinnere daran, damals hat man ja dann überlegt, kann man irgendwie eine Konföderation machen, in 10 Jahren vielleicht mal eine Wiedervereinigung oder ähnliches. Aber dass es dann alles so plötzlich und geschwind passieren würde, das hat, glaube ich, niemand geahnt.
Sie schreiben, die SED wähnte sich auf einer historischen Mission, die die Menschheit in eine strahlende Zukunft führen würde. Wenn man da so von außen drauf geguckt hat, dann würde man sagen, wie konnte das sein, dass sie so lang tatsächlich daran geglaubt hat? Weil es gab ja sehr viele Missstände, es gab viele Sachen nicht in den Läden, wirtschaftlich war das nicht unbedingt ein Erfolg, zwischendurch mal schon, aber nicht als Gesamtkonzept. Waren die in der SED-Führung die Leute tatsächlich überzeugt? War das ihre Wahrnehmung?
Ja, das waren Überzeugungstäter. Die waren nicht nur überzeugt, dass der Sozialismus in die Zukunft führen würde, sie waren überzeugt, und das ist ein wichtiger Unterschied, dass es gesetzmäßig so passiert. Also deswegen wurde das überhaupt gar nicht in Frage gestellt. Es gab die gesetzmäßige Entwicklung zum Kommunismus. Den hieß das dann Formationstheorie, aus der hieß es dann, die Menschheitsgeschichte beginnt in der Höhle, in der Urgesellschaft und endet dann im Kommunismus. Und da das gesetzmäßig war, wurde auch nicht daran gezweifelt. Das ist einer der Gründe, warum die dann auch, wir reden jetzt über die SED-Spitze, weil, sagen wir mal, vor Ort ist es noch was anderes, weil es konnte nicht sein, was nicht sein darf. Der Marxismus ist allmächtig, weil er wahr ist. Das ist so eine Lehrformel, die das so sagt, weil für die war klar, das kommt. Was im Übrigen auch zumindest in Teilen erklärt, warum die 1989 gar nicht reagieren. Das ist ja auch so eine Frage. Warum geht das also plötzlich den Bach runter? Also warum gibt es A, nirgendwo eine Gegenwehr und warum schon gar nicht von der Parteiführung, von der Staatsführung? Und es ist so einfach, also die einfachste Antwort ist immer, ja, das waren alles alte Männer und die haben das nicht mehr so richtig mitbekommen. So einfach war es auch nicht. Also da passierten Dinge, die konnten die aus ihrem Weltbild heraus nicht verstehen und daher guckten die dann irgendwie wie das Kaninchen auf die Schlange. Und eine zweite Sache, die man in dem Moment natürlich immer mit berücksichtigen muss, ist, dass es eine ganz andere Situation in Moskau gab. Also es war klar, es wurden keine, im Gegensatz beispielsweise zu 1953 beim Volksaufstand oder auch in Ungarn oder in der Tschechoslowakei dann 1956, 1968, es war klar, dass die sowjetischen Panzer nicht rollen würden. Das wusste auch die Parteiführung, das wussten die Leute auf der Straße nicht. Also dieses berühmte Leipzig, was man da am 9. Oktober hat, wo die 70.000 Leute rumziehen, die konnten nicht wissen, ob geschossen wird. Die Parteiführung wusste, dass der sowjetische, der große Bruder, wie es immer so schön heißt, da nicht eingreifen wird. Und das veränderte ganz wesentlich das Machtgefüge einfach.
Aber es gab ja schon sehr lange große Fluchtbewegungen. Und da fragt man sich dann schon, wie das sein kann, dass da niemand auf die Idee gekommen ist, dass es vielleicht doch nicht das ideale System ist. Es gab ja auch immer diese Konkurrenz, dieser Beweiszwang, wir sind das bessere System.
Na, als gute Kommunistin würden Sie nicht dran zweifeln, aus einem ganz einfachen Grund, weil da schließt sich jetzt wieder der Kreis so ein bisschen, was ich vorhin sagte, mit dem Gesetzmäßigen, dadurch, dass Sie im Recht sind. Also bis hin, das Lied der Partei geht, die Partei, die hat immer Recht. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Ha, ich kann es noch. Weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt stolz drauf sein sollte. Aber sagen wir mal so, ich kann mich erinnern an gewisse
Dinge. In
Sachen
Gedächtnis können Sie stolz
genau,
sein.
Genau, ja, ich kann auch Wilhelm Busch Gedichte. Also in dem Moment, wo Sie glauben, Sie sind notwendigerweise, weil es ist gesetzmäßig, auf der richtigen Seite, sind all diejenigen anderen, sind dann entweder, muss man wirklich sagen, so dumm zu verstehen, dass das so ist, oder sie sind Klassengegner. Und dann gern natürlich verlockt vom Westen. Also es gab, wir reden jetzt wie gesagt über die Parteiführung. Ja. Die Parteifunktionäre vor Ort hatten noch ganz andere Probleme, weil die mussten mit den Leuten umgehen. Oben konnte man sich so sein Märchenland malen bis zum bestimmten Punkt. Und insofern waren das einfach Abweichler. Man hat sogar vor dem Mauerbau, und man versucht es dann auch Mitte der 80er Jahre nochmal, die Leute gern rausgelassen, die zu kritisch waren. Weil man dachte, vor Mauerbau konnte ja jeder gehen, aber es gibt, wie gesagt, Mitte der 80er Jahre nochmal so eine Welle, wo ganz offensichtlich gesagt wird, wir wollen jetzt alles kritische Potenzial raushaben. Lass die ausreisen, lass die alle ausreisen. Aber da ist natürlich schon viel zu viel, wie soll ich sagen, Druck auf dem Kessel, als dass das jetzt die eigentlichen Probleme gelöst hätte.
Ja. Diese Abhängigkeit von der Sowjetunion, die war ja immer da. Und als eben dann die Unterstützung nicht mehr so da war, konnte dann eben das Ende auch eingeläutet werden quasi. Wie haben Sie das empfunden als junger Mensch?
Na, wir fanden das albern. Also die unverbrüchliche Freundschaft zur Sowjetunion war schon deswegen albern, weil die einzigen Kontakte, die man mit Sowjetmenschen hatten, waren die Truppen. Ich glaube, es standen 2 Millionen sowjetische Soldaten in der DDR. Also das ist eine relevante Größe. Und das waren aber, ich weiß gar nicht, ob man das so drastisch sagen sollte, es waren zum Beispiel arme Schweine und das sah man auch. Also dass da nicht der Wohlstand grassierte, dass da nicht Glück und Menschenzukunft herrschte, das war auch klar. Ehrlich gesagt hatte man hat dann ab und zu sollten wir dann, wie auch immer, Freundschaftstreffen mit den sowjetischen Soldaten vor Ort machen. Da hat man Mitleid mit den Jungs gehabt, weil man sah wirklich, die haben nichts, die sind wirklich ganz arm dran. Und das sollte dann die Zukunft sein? Also wie gesagt, ich betone nochmal, ich hatte keine Ahnung, dass es zu Ende gehen würde. Ich war nicht der Hellseher, der es erkannt hat. Aber dass das alles irgendwie nicht funktionieren konnte, das war schon klar.
Aber man hat sich halt so eingerichtet, man hat sich arrangiert mit den Gegebenheiten und das dann auch nicht mehr groß hinterfragt.
Es geht, glaube ich, ganz einfach damit los. Meine Generation kannte ja gar nichts anderes mehr. Ich bin in der DDR geboren, ich bin da aufgewachsen, ich fand da vieles nicht gut, aber mir fehlte einfach auch die Fantasie, dass es da sowas wie eine Wiedervereinigung geben könnte, weil ich kannte kein einheitliches Deutschland. Und insofern war das in meinem, wie sagt man so schön, Erfahrungs- und Erwartungshorizont überhaupt nicht drin. Ja. Ganz im Gegenteil, ich war ziemlich verwirrt, als es passierte.
Ich war auch auf der anderen Seite, ne? Dass ich auch dachte, naja, das ist halt so, da muss man irgendwie mit klarkommen. Diese Enteignungswellen, die es gab in der DDR, das war ja wirklich für viele Menschen ein wahnsinniger Einschnitt, wenn sie enteignet wurden. Da wurden ja auch Firmen quasi stillgelegt, die viel beigetragen haben zum allgemeinen Wohlstand. Es gab dann auch teilweise Versorgungslücken, weil diese Firmen nicht mehr so geführt wurden, wie sie bis dahin geführt wurden. Hat das nicht auch dazu geführt, dass sehr viele Leute gezweifelt haben?
Ja, natürlich, das, sagen wir mal, in den betroffenen Familien lebte das natürlich in der Familienerinnerung und Tradition fort, das, sozusagen das Unrecht, was dort begangen wurde. Viel wichtiger war, glaube ich, aber der Umstand, dass dadurch ganz wesentliche, sei es in der Landwirtschaft, aber auch in der Industrie bis hin zum Handwerk, das ist die letzte große Welle in den 70er Jahren, wo das private Handwerk enteignet wird, dass dadurch, wie soll ich sagen, Eigeninitiative und Kreativität kaputt gemacht wurde oder eingedämmt wurde oder wie auch immer. Das ist übrigens der Grund, warum ich auch glaube, dass Sozialismus grundsätzlich nicht funktioniert. Also nicht, wie man da manchmal so hört, war ja nur nicht richtig gemacht. Nee, das Grundproblem mit dem Sozialismus aus meiner Sicht, ich beschäftige mich auch viel mit Wirtschaftsgeschichte, ist, dass eben genau diese Eigeninitiative weggenommen wird. Und wenn sie einfach nur noch im Kollektiv arbeiten sollen, warum sollen sie dann selber noch Ideen entwickeln? Warum sollen sie vorwärts preschen? Warum sollen sie neue Dinge erfinden und ähnliches? Also da sind die Bauern, ganze Brigaden, die ja wirklich seit Generationen auf ihrem Feld arbeiten, auf ihrer Scholle sozusagen, dann werden sie kollektiviert und als nächstes fahren sie erstmal alle in der Erntezeit in Urlaub. Weil sie sagen, ihr habt gesagt, wir kriegen geregelten Urlaub, ihr habt uns enteignet und da kommen viele Sachen zusammen und wichtig ist aber, glaube ich, tatsächlich der Umstand, dass jede Art von ja, nennen wir es mal Unternehmertum auch abgetötet werden soll, also zumindest was das Individuelle anbelangt und so ist kein Staat zu machen.
Sie wollen in dem Buch, das erfährt man dann auch, erklären, warum die Bevölkerung erst am Werden und Wachsen dieses Staates mitgewirkt hat und warum das Volk dann irgendwann das Interesse an der Idee dieses Staates verloren hat. Fangen wir an bei dem Werden und Wachsen. Warum waren so viel erstmal dabei und fanden das gut?
Man muss immer, aber das wissen ja, aber ich sage nochmal vorsichtig mit die Bevölkerung. Also ja, wir haben immer sehr unterschiedliche Strömungen. Ja. Aber wenn wir sozusagen mal auf den Beginn dieser DDR schauen, oder 45 bis 49 ist es ja noch die sowjetische Besatzungszone, leuchtet mir durchaus ein, dass nach den Jahren des Nationalsozialismus mit all den furchtbaren Verbrechen es eine gute Idee erscheinen konnte, wir machen das jetzt mal ganz anders. Das wissen wir auch von der Aufbaugeneration, dass sie gesagt haben, ja, was wir überhaupt gar nicht mehr wollen, ist so eine Barbarei wie die Nazis, der, wie soll ich sagen, ausgeprägteste Gegenentwurf war nun mal die Idee Sozialismus, Kommunismus und da ist dann tatsächlich, also ich persönlich kann gut verstehen, warum jemand nach dem Krieg gesagt hat, okay, wir probieren das jetzt einfach mal, weil das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen menschlicher als das, was wir jetzt gerade hatten.
Aber da steckte ja auch Stalin ganz entscheidend mit drin und das war ja nun kein Demokrat.
Nee, definitiv nicht. Also die Ernüchterung kam bei vielen auch relativ schnell, weil das eine ist natürlich immer die Schiene Ideologie Propaganda und das andere ist die Realität. Und dass Stalin nun wirklich nicht fein war und auch zu seinen eigenen Leuten nicht, das wissen wir ja. Wir wissen eben von den Leuten, die auch in der sowjetischen Besatzungszone von der Straße weg verhaftet werden, zu Tode verurteilt werden, nach Moskau oder in die Arbeitslager, in den Gulag verschleppt werden, mit Grund, ohne Grund, alles Mögliche. Und ich sage mal, spätestens 1953 mit dem Volksaufstand ist dann sehr klar, dass das hier auf eine Diktatur hinausläuft und eben nicht, wie soll ich sagen, das Himmelreich auf Erden werden wird, weil klar wird, also mit dem Volksaufstand um den 17. Juni herum, das ist ja nicht nur der Tag, obwohl das immer so angenommen wird, damit ist klar, das hat hier mit Demokratie, hat das hier nichts zu tun.
Und die Stasi wurde ja auch schon sehr früh eingerichtet. Das war schon in den 50ern.
8. Februar 1950. Das sind so Sachen, die hat man dann im Kopf, wenn man Historiker ist. Ja. Muss sonst kein Mensch wissen.
Und sie wurde immer mächtiger und sie unterstand direkt der Parteiführung. Ja. Da gab es keine
Instanz. Schild und Schwert der Partei, wie es hieß. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die waren tatsächlich Dienerinnen der Partei sozusagen. Es hat ja manchmal so den Eindruck, die Stasi hatte alles geregelt in der DDR. Das war mitnichten der Fall. Im Übrigen stimmen auch jene Bilder nicht, die man so manchmal liest, die für manche Gegenden der DDR durchaus stimmen, aber für die allermeisten nicht so nach dem Motto, hinter jedem Baum stand ein Stasi. Sie haben ganze Bereiche, da ist überhaupt gar keiner zu sehen gewesen von dem Verein sozusagen. Da gibt es so ein bisschen Schieflage in der Forschung, die auch daher kommt, dass ja viele, die in den frühen Jahren, also nach 1989, 1990 DDR-Geschichte geschrieben haben, aus der Bürgerbewegung kamen und diese Erfahrung gemacht haben. Also in Berlin, im Prenzlauer Berg, stand hinter jedem Baum Stasi. Das stimmt jetzt so auch nicht, aber tendenziell geht das so in die Richtung.
Gab es so einen Stadt-Land-Unterschied?
Definitiv. Die Stasi war immer, wie die Partei auch, die SED, eine städtische Bewegung. Die haben immer Probleme gehabt, sich im auf dem Lande zu verankern, was wiederum aber nicht heißt, auf dem Land wäre so sozusagen rechts- oder herrschaftsfreier Raum gewesen. Das auch nicht. Das funktionierte nur anders. Und ich will es auch überhaupt gar nicht kleinreden, aber ich glaube, 35 Jahre nach der DDR ist es auch Zeit, ein bisschen differenzierter drauf zu gucken. Und die DDR war eben mehr als Partei- und Stasi-Diktatur. Was im Übrigen eben daraus schlussfolgert, auch warum mancher auch mitgemacht hat. Weil es war eben nicht nur schwarz-weiß, sondern es gab viele Schattierungen dabei.
Es gab ja zwischenzeitlich auch durchaus mal wirtschaftliche Erfolge. Es ging den Leuten besser. Und da stieg dann natürlich auch die Zufriedenheit mit dem System.
Also wenn Sie ältere Zeitzeugen, so meine Elterngeneration, sagen wir mal so, um Jahrgang 50 oder so beispielsweise nehmen, die kriegen alle leuchtende Augen, wenn sie von den frühen 70er Jahren erzählen. Weil das ist tatsächlich eine Zeit, da ging es mit der DDR beachtlich für DDR-Verhältnisse aufwärts. Das ist dieser Machtwechsel von Walter Ulbricht zu Erich Honecker, wo es dann ganz viel um Sozialpolitik, die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik heißt es dann bei Honecker, geht, wo wirklich eine scheinbare Offenheit, ein großer für DDR-Verhältnisse wirtschaftlicher Aufschwung passiert. Das endet relativ schnell im kulturellen Bereich, wird es dann immer mit der Auswirkung von Wolf Biermann in Verbindung gebracht. Und ökonomisch, also die DDR übernimmt sich komplett in den 70er Jahren. Das ist alles auf Pump gekauft und das fällt ihnen dann eben in den 80er Jahren so schwer auf die Füße. Das hat nicht nur mit der DDR selbst zu tun. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, wir haben Ölkrise, die ist weltweit. Also auch die Bundesrepublik hat in den späten 70er, frühen 80er Jahren nicht ihre Glanzzeiten. Das trifft die DDR natürlich auch ganz wesentlich. Aber um mal eine Zahl zu sagen, als Honecker antritt, Anfang der 70er Jahre ist die DDR, heute lachen wir über so eine Summe, aber damals spielte das eine Rolle mit 2 Milliarden Valutamark, also Westgeld, sagen wir mal einfach formuliert, 2 Milliarden Mark verschuldet. Ende des Jahrzehnts sind es 20 Milliarden. So, und dann geht der Abstieg so richtig los, auch wenn man ihn vorläufig nicht sieht. Und ich glaube, dass das auch eine große Rolle spielt, die frühen 80er Jahre. Also, weil bis heute stehen ja alle immer so rätselnd da und sagen, hatten wir ja auch, das kam alles so plötzlich, 89, wo kam denn das her? Und waren es jetzt diese mutigen drei Bürgerbewegten, die die Diktatur zum Einsturz bringen? Nee, das war komplizierter und es hat auch viel mit den wirtschaftlichen Zerwürfnissen zu tun, dass es eben quasi ab Anfang der 80er Jahre Schritt für Schritt abwärts ging. Die Leute das vor Ort sehr genau wahrnahmen, auch im Übrigen die Parteifunktionäre vor Ort nahmen das auch wahr. Deswegen habe ich vorhin so ein bisschen darauf gedrängt, zu sagen, wir müssen immer unterscheiden, was nehmen Erich Honecker und das Politbüro in Ost-Berlin wahr und was nimmt der Parteisekretär vor Ort wahr, der den Leuten einfach erklären muss, warum sind denn die Läden immer leerer? Warum konnten wir vor 5 Jahren noch hier eine Apfelsine kaufen, jetzt gibt es sie nur noch auf Zuteilung. Und das ist so ein schleichender Prozess in den 80er Jahren, der hat seine Höhen und Tiefen. 82 ist so ein Jahr ganz wenig berücksichtigt, wo die DDR, weiß ich, damit kaum jemand beschäftigt, weiß das auch kaum jemand, da ist die DDR ökonomisch quasi schon tot. Also bis dahin, dass Pläne entwickelt werden, den Import von Getreide einzustellen und wieder Lebensmittelkarten einzuführen. 1982. Also das ist wie Nahkrieg. Dazu kommt es nicht und dann geht es aufwärts. Warum geht es aufwärts?
Das fand ich wirklich bemerkenswert. Das war mir nämlich auch nicht bewusst. In den 80er Jahren, die DDR war am Boden, war pleite. Und wer rettet sie? Der Westen.
Der Westen, die Bundesrepublik.
Westdeutschland, die Bundesrepublik hat richtig in die Tasche gegriffen. Ja,
die Milliardenkredite, oder es ist eine Bürgschaft für Kredite jetzt letztendlich, aber 83, 84 gibt es da zwei große, Franz Josef Strauß auf Westseite, Alexander Schalk-Golodkowski auf Ostseite, handeln das aus. Und tatsächlich kauft die Bundesrepublik der DDR noch ein paar Jahre. Warum tut sie das? Das muss man dann allerdings auch dazu sagen.
Die Befürchtung war, dass sonst ein Krieg ausbrechen würde.
Genau, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten. Wir müssen uns in Gedächtnis rufen, zu dem Zeitpunkt sitzen in Moskau noch richtige kommunistische Hardliner. Andropow, Tschernenko, Brezhnev vorher, genau. Also deswegen gibt es immer deutsch-deutsche Gipfeltreffen, ganz viele, obwohl es keiner mitkriegt, Anfang der 80er Jahre, weil die sterben ja im Halbjahresrhythmus zu dem Zeitpunkt. Und dann trifft man sich in Moskau. Aber es sitzen auf jeden Fall bis Gorbatschow, der kommt ja 85 dann in die Spitzenposition, bis dahin fürchtet die Bundesrepublik einfach noch im Hintergrund Polen, Kriegsrecht, also wir haben es ja mit einer ganz gesamtosteuropäischen Krise zu tun. Die Bundesrepublik fürchtet einfach, dass wieder Panzer rollen, wenn die DDR instabil wird, dass Moskau die Panzer losschickt und dann nicht berechenbar ist, was passiert dann eigentlich. Und deswegen bürgen die für diese Kredite, die Es sind Landesbanken, glaube ich, die das tun. Also es ist nicht so, dass man sagt, oh, das ist ja aber komisch, jetzt kauft der Westen denen noch ein paar Jahre. Die Überlegung danach ist, wie ich finde, ziemlich nachvollziehbar. Und tatsächlich rettet das die DDR. Und ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn das, was 89 kommt, sagen wir mal 84 passiert wäre. Dann wäre geschossen worden. Also deswegen ist dieser Gorbatschow auch so wichtig, auch wenn er in manchen Dingen, glaube ich, überschätzt wird. Aber deswegen ist dieser Bruch, der mit ihm einhergeht, so wichtig, dass es dann eben friedlich verlaufen kann.
Ja, zu dem Zeitpunkt hat wahrscheinlich keiner gedacht, wir kaufen der DDR noch ein paar Jahre, weil man ja eben nicht damit gerechnet hat, dass es dieses Ende geben würde.
Auch da ist man davon ausgegangen, das ist auf Dauer angelegt. Ich meine, im Grundgesetz steht immer noch der sozusagen Vereinigungsvorbehalt und jeder DDR-Bürger ist zugleich Bundesbürger. Deswegen geht das ja auch mit dem Übertritt sozusagen dann letztendlich am Ende immer ganz gut. Aber auch da hat sich keiner vorstellen lassen. Das ging ja so weit, dass ja immer jeden, also gerade am 17. Juni war ja damals noch Feiertag in der Bundesrepublik, wurden ja immer große Reden gehalten, was passiert, wenn die Einheit kommt. Als die Einheit kommt, hat niemand einen Plan in der Tasche, also auch ökonomisch nicht. Alle werden überrollt. Es gibt ein bundesdeutsches Institut und so weiter und so fort. Aber auf den Fall, der dann eintritt, ist niemand vorbereitet.
Ja, wir waren nicht die Einzigen, die nicht damit gerechnet haben. Ja. Gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück zu diesem Übergang von Walter Ulbricht zu Erich Honecker. Das war ja auch noch mal eine gewisse Neuausrichtung. Also die DDR sollte da auch international konkurrenzfähiger werden.
Ja, Problem mit Ulbricht ist am Ende, dass er glaubt, Moskau in kleinem Maße Vorschriften machen zu können. Und da reagiert Brezhnev, ist ja damals auch schon, der ist ja gefühlt 100 Jahre erster Sekretär der KPdSU, der ist da auch schon an der Macht und deswegen folgt Ulbrichts Sturz auch über Moskau. Also das ist eine richtig schöne Intrige des Kronprinzen Erich Honeckers gegen seinen Ziehvater. Also der spielt das über Moskau, dann wird Ulbricht aufs Alpental geschoben und dann versucht man tatsächlich konkurrenzfähig zu werden. Man möchte die Bevölkerung zufriedenstellen, weil die Idee dahinter ist und das ist aber auch zugleich der Grundirrtum dieser Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Wir müssen erst die Leute zufriedenstellen und wenn die dann zufrieden sind mit dem Sozialismus, dann arbeiten die wie wild für den Sozialismus. Nur das passiert nicht. Also weil sie erstens nicht so überzeugend sind, dass die Leute alle mitmachen wollten und dann sind dann doch die Egoismen auch da. Und dadurch kommt es zu dieser Schuldenspirale in den 70er Jahren, die dann ganz wesentlich mit dem zu tun hat, was später kommt. Aber nochmal, also die wirklich, sagen wir mal, von 1971 bis 76 ist so die Phase, wo es der DDR und der Bevölkerung im Allgemeinen, Stasi ist trotzdem da, Repression ist trotzdem da, wollen wir nicht vergessen, aber im Allgemeinen sind das wahrscheinlich die besten Jahre, die die DDR kannte.
Gucken wir mal explizit auf das, was vielleicht gut oder gar besser war in der DDR. Also ich denke da gerade an so Sachen, die Frauen haben gearbeitet. Es gab eine deutlich bessere Kinderbetreuung als sie teilweise heute noch in Westdeutschland ist. Das war doch bestimmt, könnte ich mir vorstellen, ein Punkt, der zufrieden gemacht hat.
So, jetzt kommt der Historiker und der sagt erstmal, ja, aber. Nee, also das Grundproblem ist und bleibt, diese vielen sozialpolitischen Zugeständnisse, die es gab, konnte sich die DDR einfach nicht leisten. Also die haben sich komplett übernommen und ich glaube, ja, als Wirtschaftshistoriker auch, man muss das auch erwirtschaften, was man ausgeben will, weil sonst funktioniert das am Ende nicht. Dann gibt es viele Dinge, ja, die Frauen waren irgendwie gleichberechtigter, sie konnten sich auch leichter beispielsweise von ihren Männern trennen, einfach weil sie ökonomisch unabhängiger waren, weil sie eigene Einkommen hatten, durchgängig.
Aber und jetzt wahrscheinlich deswegen, auch früher ein Bankkonto eröffnen durften als Frauen in
vermute ich, weiß ich jetzt gar nicht sicher, aber macht später. Allein deswegen Sinn, weil sie ja selber verdient haben und in Arbeit waren und zwar ab den 50er Jahren zunehmend, während man ja in der Bundesrepublik bis Mitte der 70er dann auch noch die Zustimmung des Mannes brauchte. Insofern ist das auf den ersten Blick durchaus, wie soll ich sagen, fortschrittlicher, aber die Hausarbeit musste die Frau trotzdem machen, die hatte plötzlich zwei Jobs. Also wenn man sich damit, ich muss nur mit meiner Mutter reden, die immer gerne arbeiten war und die sind auch, diese Generation ist auch sehr pragmatisch und sagt, ja, war alles nicht so schlimm. Aber die hatten sozusagen den doppelten Job, weil wir wissen über statistische Erhebungen, bei aller Gleichberechtigung, der Mann Ost hat zu Hause auch nicht viel mehr getan als der Mann West. Also an wem blieb die Arbeit hängen? An den Frauen. Und das ist auch mit der Kinderbetreuung, ja. Das war, sagen wir mal so, von der Struktur, vom Netz her, war das natürlich, ja, war bedeutend besser heute, so statistisch gesehen, als damals. Nur da sind wir wieder an dem Punkt, ökonomisch nicht abgedeckt. Und, was wir auch nicht vergessen sollen, die Kindergärten, wie sie hießen, und Kinderkrippen in der DDR hatten ja noch ganz andere Funktionen. Die sollten ja indoktrinieren, die sollten ja die Leute, auch deswegen wurde dieses Netz zur Verfügung gestellt. Das war nicht reiner Menschenfreude, sondern die hatten eine klare politische Funktion, von der Wiege bis zur Ware.
Qualität der Betreuung ist auch noch
und das ist dann die nächste Frage. Ja. Also insofern gibt es viele Dinge, na viele weiß ich gar nicht, aber so etliche Dinge, wo man so drauf guckt, sagt man, oh, das war ja toll und das war so viel besser. Aber ich rate dann immer dringend dazu, da mal genauer hinzugucken, weil dann zeigt sich, es könnte doch ein bisschen anders sein. Wobei ich jetzt nicht sagen will, ich will jetzt nicht ins andere Extrem, alles in der DDR war immer schlechter als in der Bundesrepublik. Also das ist auch nicht der Fall. Also da
was fällt Ihnen denn noch ein, was gut gelaufen ist oder was es Gutes gab?
Als ich das eben sagte, war mir klar, dass Sie die Frage stellen. die beantworte ich mal am Ende, dann geben Sie mir ein bisschen Zeit, weil da muss ich jetzt wirklich mal drüber nachdenken. Weil das will ich jetzt auch nicht eilfertig mit irgendwas abbügeln oder ähnliches. Fragen Sie mich nachher auch nochmal, falls Sie das interessiert. Aber jetzt will ich da jetzt nicht aus der Pistole geschossen irgendwas erzählen.
Sie haben gerade einen Tipp noch. Was
ja, es gab ja diese neue ökonomische Politik, diese Ideen, die dann von Honecker dann abgewürgt wurden. Hätte dadurch die DDR gebraucht?
Für diejenigen, die es nicht jetzt so tief drin sind, da sind wir in den 60er Jahren, das ist dieser, die DDR war ja auch immer ein Land der Abkürzungen, Sie können sich nicht vorstellen, was es alles für Abkürzungen gab. Da sind wir bei Nöss und Nöspel und also neue ökonomische System der Planung und Lenkung der Volkswirtschaft und ähnliches. Das sind die späten Versuche Ulbrichts, was wir vorhin schon, wo er dann eben auch mit Brezhnev über Kreuz kommt, weil Ulbricht suggeriert, und ich glaube, das ist das Problem, jetzt gibt es mehr Freiheit in der Wirtschaft. Jetzt geben wir den einzelnen Subjekten, sei es ein Betrieb, sei es ein Betriebsdirektor, mehr Freiheit, damit das besser funktioniert. Soweit, ehrlich gesagt, bin ich ganz bei Ulbricht. Das sage ich auch nicht oft. Das Problem ist nur, das stieß immer sofort an die Grenzen, wenn etwas passierte, was ihnen nicht gefiel, der Partei. Und das war sehr schnell, also weil einsteigendes Denken war einfach in diesem System nicht vorgesehen. Und das ist das Problem. Und das ist immer so diese Erinnerung. Also ich glaube, dass es sehr überschätzt wird, was da gemacht wurde mit diesem neuen ökonomischen System. Es gab da tatsächlich ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Luft zum Atmen für die Beteiligten in den Betrieben. Und deswegen erinnern die das auch so sehr positiv, weil das was Außergewöhnliches war. Aber es stand nie zur Debatte, dass die Planwirtschaft irgendwie angefasst wird. Es stand nie zur Debatte, dass die Partei am Ende alles lenkt. Und deswegen kommen sie da auch sehr schnell an Grenzen, die sie nicht überwinden können. Also ich glaube nicht, dass das System, Wirtschaftssystem der späten 60er Jahre mit diesen, sagen wir, nennen wir es mal Reformversuchen, wirklich eine reelle Chance hatte. Weil die Partei hat sich immer eingemischt und die Planwirtschaft war nicht zu diskutieren. Und da wollen wir jetzt nicht zu tief einsteigen, aber sagen wir, wenn Sie immer einen Fünfjahresplan haben, das funktioniert einfach nicht. Weil wenn Sie planen, was in 4 Jahren ist, da sind so viele Unwägbarkeiten dazwischen, sei es das Wetter, also die 4 größten Feinde des Sozialismus, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Insofern gibt es so Phasen und Erinnerungen an die DDR, die so zu leuchten scheinen, wo auch irgendwas dran ist, aber dafür war das System an sich viel zu eng gestrickt und viel zu großes Korsett.
Kommen wir nochmal auf einen, der auch einen größeren Raum im Buch einnimmt, Wolf Biermann, 1953 in die DDR gezogen, war ja eigentlich ein Westdeutscher aus tiefster Überzeugung, weil er die DDR für das bessere System hielt, aber so super fand das dann vielleicht doch nicht. Also jedenfalls hat er des Öfteren ja auch Kritik geäußert und fiel dann auch in Ungnade und wurde ausgebürgert. Was hatte das für Folgen in der DDR-Kunstszene?
Jetzt muss ich überlegen, was ich sage, weil wenn ich das jetzt ganz offen sage, da kann ich nicht mehr nach Berlin zurückkommen zu meinen Freunden aus der Bürgerbewegung.
Ja, beziehungsweise in Wiesbaden.
Also ich, schlicht und ergreifend, ich halte das, was, also Wolf Biermann ist sehr wichtig. Aus verschiedenen Belangen. Ich halte aber ihn und seine Wirkung, und jetzt bitte erst zu Ende reden lassen, für sehr überschätzt. Weil das ist sozusagen, wer macht Geschichtsschreibung? Das ist die städtische intellektuelle Schicht, die damals mit Biermann verwandelt war. Biermann spielt eine wirklich wichtige Rolle für die Kultur, wie es ja damals hieß, Kulturschaffenden in der DDR, die sich an ihm orientieren und sagen, ja, da ist mal ein Freigeist und ähnliches. Aber die normale Bevölkerung hat nicht mal gewusst, wer Wolf Biermann ist quasi, bis er ausgebürgert wurde. Also da würde ich mir wünschen, dass wir da noch mal ein bisschen reinsteigen. Ich will damit gar nicht Biermanns Rolle kleinreden, aber ich glaube auch hier ist es differenzierter. Nein, das Ende der DDR beginnt nicht mit Wolf Biermann. Während ich, deswegen sagte ich jetzt so salopp, wenn ich im Prenzlauer Berg unterwegs bin, mit den Intellektuellen rede, für die ist natürlich klar, für Wolf Biermann war es. Und da denke ich, wenn ich dann auf dem Dorf unterwegs bin, die sagen alle, Wolf-Biermann hat uns doch überhaupt gar nicht interessiert. Das war irgend so ein Barde da aus Berlin, der komische Lieder sang, die kein Mensch verstanden hat. Und der soll jetzt für uns wichtig gewesen sein? Nein. Ich spitze ein bisschen zu, ja, aber mir geht es ja immer darum, das ist ja sozusagen meine Mission, ein bisschen die Differenziertheit zu sehen. Ein bisschen diese festgefahrenen, durchaus auch einfachen Bilder mit Blick auf die DDR aufzubrechen, was wir ja für jede andere geschichtliche Periode auch machen. Das ist ja jetzt nichts, ich bin ja kein Renegat oder sowas, sondern, wie soll ich sagen, leidenschaftlicher Historiker, und deswegen bin ich da auch immer bemüht, mich mit meinen Elfenbeinturmfreunden etwas auseinanderzusetzen.
Aber die Ausbürgerung sollte ja ein Zeichen auch sein an andere Intellektuelle und Kulturschaffende.
Das war nicht einfach, also man wollte den Biermann loswerden, weil der war wirklich nicht, Wolf Biermann ist bis heute nicht unter Kontrolle zu bringen, und das meine ich jetzt positiv. Ja, wenn Wolf Biermann ein Konzert gibt, 1,5 Stunden, das dauert mindestens 4, also davon können Sie mal ausgehen. Das ist, hinten raufen sich die Veranstalter die Haare, weil sie sagen, wir müssen den Saal räumen, wir müssen hier raus. Und so war der, glaube ich, schon immer, im Positiven wie im Negativen. Und den hat die SED einfach nicht in den Griff bekommen. Ich meine, Sie hatten ja schon gesagt, der kam ja aus der Bundesrepublik, der war glühender Kommunist, als er kam. Hatte ja dann schon Auftrittsverbot, und das ist ja auch das einzige Mal, dass jemand in der DDR-Geschichte, zumindest was ich jetzt kenne, vielleicht gibt es noch irgendwo andere Fälle, aber dass jemand ausgebürgert wird. Also ich meine, der war ja in Köln auf dem Konzert und dann wurde mitgeteilt, der kommt einfach nicht mehr zurück. Also das zeigt auch, wie dringend Ihnen das war, weil es war schon klar, dass das nicht unwidersprochen bleiben würde. Und es hat tatsächlich in den Künstler- und intellektuellen Kreisen natürlich seine Funktionen gehabt und seine Wellen geschlagen. Aber wie gesagt, für die Gesamt-DDR. Also.
Aber das war ja auch eine größere Wellenbewegung, ne? Wie viele Freiheiten Künstler hatten. Da gab es ja auch unterschiedliche Bewertungen in diesen 40 Jahren.
Die ganze Geschichte der DDR, aber ich glaube nicht nur der DDR, ist immer irgendwie in Wellenbewegung. Da passieren so eine Phasen, solche Phasen, jetzt auf die DDR bezogen. Wir haben harte Repressionsphasen. Sagen wir mal, nehmen wir mal wieder den Volksaufstand 1953 oder auch den Mauerbau 1961. Aber die SED-Führung, die Kommunisten sind ja auch nicht ganz doof. Das darf man ja auch nicht, man kann auch nicht denken, die sind ja alle nur doof und haben keine Ahnung. Es folgt eigentlich immer auf eine Phase großer Repression, 1953, nach 61, der Versuch, Angebote an die Bevölkerung zu machen. Man kann keinen Staat aufrechterhalten, nur dadurch, dass man ein Gewehr in der Hand hat. Das funktioniert einfach nicht. Man muss Angebote an die Bevölkerung machen. Und das machen sie auch. Und insofern ist die DDR-Geschichte, wie viele Geschichte, einfach eine Wellenbewegung. Und je nachdem, wo sie gerade sind, ist das dann sehr unterschiedlich. Und um Ihre Frage gleich mal zu beantworten, Roland Jahn, ehemaliger Stasi-Beauftragter, bei dem ist es ein bisschen anders. Der wird rausgeschmissen. Der wird zwar auch ausgebürgert, aber der wird, ich weiß gar nicht wo, wirklich im Zug, aber nicht nur er allein, es wird ja immer nur über ihn erzählt, das ist auch so die Geschichte der großen Männer. Da sind noch mehrere dabei, die werden wirklich im Zug angekettet und in die Bundesrepublik gefahren. Roland Jahn wollte ja gerade nicht raus. Der wollte ja das System von innen sprengen, sozusagen auch so, und das sage ich jetzt sehr positiv, auch so ein Querkopf bis heute. Und da hatten sie auch einfach, ja, wie man so schön salopp sagt, nicht mehr die Geduld, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen ist der Vorgang ein anderer, aber auch ein spezieller. Ja. Entschuldigung, ich hatte nur die Frage gerade so.
Wunderbar, wir sind sowieso an einem Punkt, wo ich sagen würde, wir gucken mal, was es noch für Fragen gibt. Sie wollten auch eine Frage stellen?
Also Sie hatten ja vorhin vorgelesen mit Rio Reise in dem Buch. Und das hat ja einen bestimmten Grund gehabt. Und dann denke ich mir in Bezug darauf, was Sie sagen, Biermann war für die intellektuelle Schicht, war das vielleicht so quasi die 1% oder 2% der Bevölkerung, die sich vielleicht dafür interessiert haben. Aber da war Rio Reise, gemessen an dem, was Sie eben vorgetragen haben, wohl wichtiger, weil er bekannter war und weil er mit seinen Liedern eher diese Stimmung wiedergegeben hat, die die Leute damals umgetrieben hat. Sagen wir mal so, ja, ohne jetzt den Biermann in Grund und Boden zu verdammen, damit sie wieder nach Berlin kommen können.
Also ich bin Kummer gewohnt, was das anbelangt, und meine Kollegen da auch, also das kriegen wir schon hin. Ja, ich weiß nicht, auch der Rio Reiser war, und ich schreibe wahrscheinlich darüber, weil da bin ich ja auch Zeitzeuge, der war für mich und meine Generation ganz wichtig, oder und da auch nicht für alle, aber für uns war das einfach wichtig. Das hat wahrscheinlich meine Elterngeneration, konnte damit schon wieder gar nichts anfangen, aber weil Sie das sagen, ich empfehle Ihnen wirklich mal, hören Sie sich das mal an, was ich vorgelesen habe. Das gibt es bei YouTube oder irgendwo sicherlich. Diese Aufnahme Rio Reiser in der Werner Seelenbinderhalle 1988. Der Traum ist aus. Es ist irre. Sie hören wirklich, wie es aus den Leuten rausplatzt. Also da ist ein Publikum, das ist ja nicht so wie heute, Sie können ja da nicht so richtig frei Karten kaufen und das ist ja alles halb geheim. Niemand soll eigentlich wissen, dass er da ist, trotzdem wissen es alle. Und da sitzen in der Halle sitzen ja die totalen Fans dann am Ende. Die wissen, die kennen jedes Wort einzeln. Deswegen wissen die, was kommt. Und deswegen hört man auch wirklich, die warten auf den Moment rauszuschreien, dieses Land ist es nicht. Und die, ich krieg mal Gänsehaut, wenn ja, ich so erzähle.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein Gänsehautmoment ja, der ja, Geschichte
und die,
gewesen.
Ja. Die dabei waren, sagen auch in dem Moment, man hat gedacht, die Decke fliegt weg. Und deswegen ist das hier sozusagen auch die Eingangsszene, weil die für mich, ich sehe gerne immer so in kleinen Szenen das Größere. Und deswegen ist das für mich so ein Moment, wo ich sage, das erklärt auch ein bisschen was. Da kann man nur große Theorien entwickeln, aber man sieht einfach, die Leute haben keine Lust mehr auf dieses Land.
Welche Rollen spielten denn die Kirchen?
Die Kirchen spielten in vielfacher Hinsicht eine wichtige Rolle, weil die quasi, ist wieder ein bisschen vereinfacht, aber letztlich stimmt es doch, der einzige Raum war, wo es gewisse Freiheiten gab. Also viel, das, was wir dann Opposition in den 80ern nennen, kommt ja viel von dort. Nicht unbedingt, weil es Kirchenleute sind, sondern weil es auch Leute sind, die in kirchliche Räume gehen, weil sie da die Freiheiten haben. Da können zum Beispiel Flugblätter und Ähnliches, was sie ja in der DDR nirgendwo drucken können, können sie in der Kirche drucken. Allerdings nur, da gibt es einen ganz klaren Sperrvertrag, da steht dann immer drauf, nur für den innerkirchlichen Gebrauch. So, weil auch die Kirche durfte nicht. Und auch die Kirche, das muss man auch sagen, hat auch ihre faulen Deals mit der SED-Diktatur gemacht, um auch zu überleben. Aber an sich muss man das wirklich hoch einschätzen, was die geleistet haben. Und zwar nicht nur, sagen wir mal, im politischen Sinne. Alles das, nicht alles, aber vieles, was der Staat nicht leisten konnte oder wollte, da sind beispielsweise die Kirchen eingetreten. Also die ganze Betreuung von körperlich-geistig Behinderten, wie es ja damals hieß, da hat die Kirche viel mehr getan als der Staat, weil für den Staat war das am Ende, ja, wie soll ich sagen, die konnten nicht so richtig arbeiten, das kostete nur sozusagen. Also da hat die Kirche auch Stichwort Seelsorge und Ähnlichem wirklich in der DDR eine große Rolle gespielt. Da habe ich damit nichts zu tun, deswegen fehlen mir da die Einblicke und die Einzelheiten, aber das in vielfacher Hinsicht und eben nicht nur, dass sie sozusagen ein bisschen an der Geburt der Opposition mitgewirkt haben.
Ja, wir haben viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass es dann eben am Ende nicht mehr weiterging für die DDR. Die Führung wollte sich ja immer als das bessere System darstellen, haben wir gesagt. Und da gab es ein Medium, was da deutlich dagegen stand, Westfernsehen. Welche Rolle hat das Fernsehen gespielt?
Ja, eine wesentliche. Man konnte jeden Tag, jeden Abend sehen, dass es da drüben irgendwie ein bisschen besser läuft. Und da war... Ja, es wird immer darüber gestritten, sagen wir, Frage Konsum, wie wichtig ist das? Dann gibt es dann so Kreise von Historikern, die sagen, das ist ja alles Igitt, wir müssen irgendwie nach den Höheren streben und auch in 1989, wo ich sage, aber es ist ein völlig legitimer Wunsch, auch mal eben nicht nur rationierte Sachen im Laden kaufen zu wollen oder mal hinfahren zu wollen, wo man hinfahren möchte. Und das konnte man natürlich sehen im Fernsehen, dass man konnte sehen, dass die Meinungsfreiheit dort, sagen wir mal ganz vorsichtig, weitaus stärker möglich und ausgeprägt ist, als das in der DDR ist. Womit ich wahrlich nicht sagen will, dass in der Bundesrepublik nur alles toll war. Da gab es auch genug eigene Probleme. Aber natürlich hat man medial, und da spielte natürlich auch eine große Rolle, dass man die gleiche Sprache sprach. Also das gab es ja nur zwischen Deutsch-Deutsch sozusagen. Man verstand, was dort gesagt wurde. Man verstand, wenn dort politisch diskutiert wurde und sah, dass das im eigenen Land nicht passierte. Und insofern spielte das schon eine wesentliche Rolle. Ja.
Ah, da kommt noch eine Frage.
Und zwar Kirche und Staat. Der Staat wird jetzt erstmals schlecht dargestellt, ganz spitz formuliert. Die Kirche als gut. Dreht man jetzt das heute auf die Zeit um, dann müsste man eigentlich sagen, das, was damals schlecht war, der Staat wird, so kommt es bei mir, über die Medien vermittelt, über die Wahlergebnisse und so weiter, dass der Staat hochgehalten wird und von den Kirchen hört man gar nichts mehr. Täuscht der Eindruck oder ist das wirklich so? Also dass man sagt hier, die DDR war damals gut und was aber früher zu der Zeit, als sie nur existierte, nicht so war und die Kirche, die, wo sie sagen, die hat den Leuten geholfen, die spielt heute gar keine Rolle mehr. Täuscht das?
Gut und schlecht sind immer ganz schwierige Kriterien für Historiker. Und ich habe das ja Kirchenfrage jetzt sozusagen im Vergleich zur Partei und so beantwortet. Auch die Kirche in der DDR hat ihre Missbrauchsgeschichten, wie die es in der Bundesrepublik gab. Auch da gibt es dunkle Seiten. Also insofern will ich jetzt nicht sagen, das ist gut, das ist schlecht. Was jetzt die innerkirchlichen und außerkirchlichen Probleme heutzutage anbelangt, da bin ich wirklich der falsche Ansprechpartner. Aber Fakt ist, allein an der Zahl der Mitglieder sieht man, dass es ein Problem gibt. Und bei dem bisschen, was ich wahrnehme und beurteilen kann, finde ich auch nicht, dass die Kirchen immer unbedingt besonders schlau agieren. Aber Da bin ich jetzt wirklich der Falsche, muss ich sagen. Ich ziehe mich dann immer gern zurück und sage, ich bin Historiker, ich kann nach hinten deuten, aber Gegenwart ist nicht so meins.
Das stimmt aber so auch nicht. Aber auf die Gegenwart müssen wir noch kurz zu sprechen kommen, denn das ist ja der Grund auch, warum sich viele jetzt für die DDR interessieren. Wir haben es eingangs schon erwähnt, man möchte verstehen, welche Wirkung hatte das, so lange in so einer Diktatur gelebt zu haben. Wir haben gerade drei entscheidende Wahlen in Ostdeutschland und da fragt sich so mancher, wie steht es denn da mit der Demokratie, mit dem Demokratieverständnis? Können Sie da einen Zusammenhang erkennen überhaupt? Ich meine, es ist ja nicht nur ein ostdeutsches Problem. In Westdeutschland hat die AfD auch hohe Zustimmungswerte.
Also ich glaube, es wäre naiv zu glauben, das hat nichts miteinander zu tun. Also weil 35 Jahre sind jetzt auch wieder nicht so viel und die Leute sind ja noch da. Aber wie ich vorhin eingangs schon sagte, ist es mir aber auch zu einfach zu sagen, die sind alle demokratiegeschädigt, deswegen wählen die jetzt alle AfD oder BSW auf der anderen Seite. Weil diese Erklärung, die ist ja im Moment sehr prominent unterwegs, wird sehr stark vertreten, hofiert, berichtet. Die hat für mich gleich eine ganze Reihe von Problemen, sagen wir mal so. Also wenn wir sagen, dass in Ostdeutschland wird AfD gewählt, weil die alle SED-Diktatur geschädigt sind, dann stellt sich mir die Frage, was ist denn eigentlich mit den ganzen Nachgeborenen? Haben die auch alle diesen Schaden? Was ist mit denen, die hinzugezogen sind? Dann haben wir das Phänomen zu beobachten, dass die Zustimmung zur AfD tendenziell, je höher wird, je weniger die Leute es in der Gegend gibt. Also da gibt es auch einen Zusammenhang. Das müsste ja auch umgekehrt sein. Wenn es alle Diktaturgeschädigte sind, dann müsste es dort, wo die meisten Menschen sind, die meiste Zustimmung geben. Also ich glaube, dass es alles ein bisschen komplizierter ist. Ich sage mal, als selber Ossi darf ich da ein bisschen drastischer sein. Irgendwie spinnen sie auch alle, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Weil bei allen tragischen Schicksalen, die es sicherlich auch seit 1989, 90 gegeben hat, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber insgesamt und tendenziell geht es den Leuten gut. Ich glaube, um es jetzt mal sehr kurz und ganz platt zu machen, ich glaube, das Problem sind Verlustängste, die man hat, die stark ausgeprägt sind. Und Ängste sind immer nicht unbedingt rational. Also ich kenne wirklich sehr gut situierte Ostdeutsche, wirklich sehr, die da sitzen und sagen, oh, mir geht's so schlecht. Und dann sage ich, wo geht's dir denn schlecht? Du hast ein Haus, du hast eine gute Rente, du hast, ja, aber das wird alles so schlimm. Ich sage das auch deswegen nicht nur, um sozusagen meinen Mitossis einen Tritt zu geben, sondern weil ich glaube, es ist gefährlich zu glauben, das wäre ein Phänomen, was nur Ostdeutschland anbelangt. Sie haben es ja schon angedeutet. Ich fürchte, da kommt noch eine größere Welle auf uns drauf zu, die auch Westdeutschland anbelangt. Weil wenn wir uns von der Europawahl beispielsweise im letzten Jahr angucken, wer immer als Zweitplatzierter durchs Ziel ging, dann sieht die alte Bundesrepublik schön, CDU, SPD, nicht mehr so viel, aber immerhin, und ein bisschen grün aus. Schaut man aber an, wer geht als Zweiter durchs Ziel, dann ist das ganz oft die AfD. Also ich, deswegen, wie soll ich sagen, trommle ich regelrecht dafür, nicht den Fehler zu machen, das als ostdeutsches Problem zu sehen. Wir haben da ein Problem, also das ist gar keine Frage. Also bei über 30% AfD-Wähler haben wir ein Problem. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das nicht sozusagen, sagen wir mal jetzt hier aus Blick von Wiesbaden, sagt, geht uns ja eigentlich nichts an. Da war nicht davor, weil diese... Wenn wir mal annehmen, das hat was mit Verlustängsten zu tun, dann müssen wir nur jetzt mal ganz plakativ ins Ruhrgebiet gucken oder ähnliches. Da sind ähnliche Prozesse im Gange. Und insofern glaube ich, ja, es hat durchaus was mit Diktaturerfahrung zu tun. Es hat durchaus was mit der DDR zu tun. Aber es wäre zu einfach, es damit zu erklären. Und ich glaube auch, dass die ostdeutsche intellektuelle Elite nicht gut mit dem Problem umgegangen ist. Weil da gab es so eine Tendenz von Anfang an zu sagen, in Berlin im Elfenbeinturm zu sitzen und zu sagen, ihr da draußen seid alle Nazis. Und wer die Nazis wählt, der ist ein Nazi. Es ist komplizierter, glaube ich, weil die Probleme draußen andere sind, als die man in Berlin wahrnimmt. Und dann kommt der nächste Schritt, wenn man sozusagen in die allgemeine Bevölkerungsbeschimpfung geht, nach dem Motto, ihr seid alle Nazis. Dann kommt nämlich so eine Gegenbewegung und die Leute sagen, wenn ihr uns sowieso findet, wir sind Nazis, dann tun wir euch mal das Schlimmste an, was ihr euch antun könnt, dann wählen wir die jetzt nämlich erst recht. Und da kommt vieles zusammen, wie gesagt, auf gar keinen Fall kleinreden, auf gar keinen Fall schönreden. Ich habe keine Heilmittel dagegen, aber ich glaube, wir müssen auch mehr ins Gespräch gehen. Wir müssen wieder mehr akzeptieren, dass es andere Meinungen gibt, in gewissem Rahmen. Also es muss aus meiner Sicht auch ganz klar Grenzen haben. Also es gibt Sachen, darüber diskutiere ich auch überhaupt gar nicht. Aber wir sollten die Diskursräume, wie es dann immer so schön heißt, nicht immer mehr verengen, uns immer mehr in unsere jeweils eigene Blase zurückziehen und auf die anderen zeigen und sagen, na, ihr seid ja doof. Reden hilft. Es hört sich jetzt ein bisschen platt an, aber ich glaube wirklich, dass wir da in diese Bewegung wieder mehr reinkommen müssen. Nicht uns gegenseitig nur zu beschuldigen, gegenseitig mit Finger aufeinander zu zeigen, sondern ins Gespräch zu gehen, auch wenn das mitunter wehtun mag, auch wenn man manchmal an seine Grenzen kommt. Ich kenne das ja auch, ich bin viel in Ostdeutschland im ländlichen Raum, in Vorträgen und Ähnlichem unterwegs. Da steht eigentlich immer jemand auf dann am Ende oder in der Mitte drin. Und es sind meist immer ältere Herren, muss ich sagen, die dann sagen, ja, aber das ist ja alles wie früher hier. Also ich kann nicht mehr sagen, was ich sagen will. Und dann muss man ins Gespräch gehen. Und ich mache damit tatsächlich gute Erfahrungen, aber eben auch damit zu sagen, es gibt auch Grenzen. Also wenn mir jemand erzählen will, wir leben hier in einer Diktatur, dann muss ich sagen, nee, also da brauchen wir jetzt gar nicht weiter darüber zu reden. Wir können uns austauschen, aber und ich werde gewisse Grenzen nicht akzeptieren, wenn die überschritten werden. Das kannst du von mir auch erwarten. Und in aller Regel kommt man dann nicht im Sinne von, wir haben am Ende die gleiche Meinung zusammen, aber im Sinne von, jetzt denken wir beide nochmal nach, wie man es vielleicht auch anders machen kann.
Das ist ja ein großer Teil der Demokratie, auch aushalten, dass andere eben die Dinge anders sehen.
Ja, das ist auch ein Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie. Demokratie ist auch anstrengend. Für jeden Einzelnen auch, weil man muss sich einbringen. Wenn man jetzt, sagen wir mal, mit geringfügigem zufrieden ist und nicht so genau hinguckt, kann man auch in der Diktatur gut leben. Und das macht eben die Demokratie durchaus im positiven Sinne, ich will das jetzt nicht beklagen, anstrengend auch, ja. Aber vielleicht müssen wir uns alle ein bisschen mehr anstrengen mal wieder.
Aber ich glaube, es war auch durchaus teilweise anstrengend, in der DDR zu leben.
Ja, absolut.
Wenn Sie noch eine dringliche Frage haben, dann können wir die jetzt noch schnell anschließen. Ansonsten...
Wegen dem Mauerfall. War der Mauerfall auch durch die wirtschaftlichen Probleme in Westdeutschland förderlich gewesen?
Also der Mauerfall hat erstmal nichts mit den wirtschaftlichen Problemen in Westdeutschland zu tun. Das ist Kapitalismus. Was ganz klar ist, es erschließen sich mit dem Mauerfall neue Märkte. Osteuropa als Markt für die DDR bricht weg. Insofern bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage genau verstehe. Aber ja, die westdeutsche Wirtschaft profitiert durchaus von dem Mauerfall. Ganz simple ökonomische Mathematik. Ein neuer Markt da. Ein Markt, der gesättigt werden will, der unterversorgt ist, und insofern hat man da durchaus von profitiert, und das ist weder verwerflich noch ein Geheimnis. Ja.
Ja, ich kann das auch ganz gleich ergänzen. Durch die Infrastrukturmaßnahmen in Ostdeutschland, wie zum Beispiel Straßenbau und Fernmeldewesen, wurde die westdeutsche Wirtschaft angetrieben. Und wir haben Ende der 80er Jahre eine Wirtschaftsflaute in Deutschland gehabt. Ich habe in dieser Zeit gelebt und war mit dem Ohr am Ball gewesen. Ich habe also nicht irgendwo in der Ecke gelegen und habe gedacht, lass die mal machen. Ich habe mich damit intensiv befasst und war dann nicht auch noch förderlich der Konsum für die Bevölkerung, indem die Ostdeutschen westdeutsche Autos fahren konnten, kaufen konnten und auch die Reisen unternehmen konnten in Westdeutschland oder nach Westeuropa, die vorher auch nicht der Fall waren. Das war eine Wirtschaftsankurbelung.
Da bin ich ganz bei Ihnen, da sind wir, haben wir gar kein Zerwürfnis, aber wie gesagt, das ist auch gar kein Geheimnis oder Ähnliches, weil Sie das Telefon ansprachen. Ich meine, in der DDR hatte quasi niemand ein Telefon und der Markt war plötzlich da, und natürlich kurbelt das dann die dahinterstehenden Industrien an. Ja, also das ist gar keine Frage. Ja.
Ja, bei dem Wetter will jetzt sowieso keiner raus, von daher können wir auch noch vielleicht die Frage anschließen.
Mein Zug fährt morgen um 9 irgendwann, also...
In dem Zusammenhang wäre noch eine Empfehlung auszusprechen, falls Sie den Film noch nicht gesehen haben. 2:1 ist wirklich sehr schön. Da geht es darum, dass in den letzten Tagen der DDR ja dann das Geld auch wertlos wurde. Und da hat eine Gruppe noch ein größeres Depot entdeckt und dann säckeweise dieses Geld nach Hause geschleppt. Jetzt konnte man das dann nicht mehr umtauschen, weil man schon angegeben haben musste, wie viel man denn hat zum Umtausch von 2:1. Die haben da eine ganz witzige Idee gehabt, wie sie doch noch zu Geld kommen konnten. Also es ist wirklich ein sehr schöner Film, und Herr Schöne hat da auch ein bisschen historische Beratung gemacht für diesen Film. Also da kommt noch eine Frage.
Ja, wenn wir jetzt noch fragen dürfen und der Regen uns hier festhält,
es wird eher grauer, ja.
Dann würde ich gerne eine Frage stellen bezüglich der Reaktion der intellektuellen Schicht in der DDR oder eines bestimmten Teiles der Intellektuellen, die da ja bei dem Niedergang der offiziellen Sozialismusvertreter ja dieses Konzept hatten, jetzt geht's richtig los, ja. Jetzt können wir, ist ja bekannt, die Demonstrationen, die es dort gegeben hat. Wie ist das aus heutiger Sicht, natürlich ist das gestaltet, wissen wir, aber wie ist das zu verstehen? Sind das Menschen, die ihre Träume, wir waren mal zuerst der Rede von Träumen, die ihre Träume tatsächlich ernsthaft glaubten, jetzt verwirklichen zu können, wo das alte System zusammenbricht? Waren das Schutzbehauptungen, um sich abzufinden mit dem Gescheitertsein, mit den Hoffnungen, die ja viele, viele Menschen nicht nur in der Anfangsphase in das Projekt DDR gesteckt haben? Wie schätzen Sie diese Gruppe der DDR-Bürger ein, auch was dann ihre spätere Entwicklung im politischen, im gesellschaftlichen geht? Können Sie da was zu sagen, bitte?
Ja, ich betone aber, das ist jetzt ein Mensch, der hier vorne sitzt, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Ich habe da aber eine relativ klare dazu, deswegen betone ich das aber. Fragen Sie jemand anders, könnten Sie auch eine andere Antwort bekommen. Wie das immer ist, in so einem, sagen wir mal, nahezu komplett Umbrüchen, gibt es nichts, was es nicht gibt. Also es gibt die unterschiedlichsten Strömungen, die unterschiedlichsten Gedanken, und es gab auch diejenigen, die tatsächlich dachten, das ist dann dieser berühmte dritte Weg, sie könnten jetzt wäre die Zeit reif, den Sozialismus mal richtig zu machen. Wie ich vorhin schon bekannt habe, ich glaube nicht an die Sozialismus-Idee aus ökonomischen Gründen. Insofern glaube ich nicht, dass das eine Chance gehabt hätte. Aber es war natürlich auch ein gewisses Experimentierfeld, was es plötzlich gab, sagen wir mal, zwischen Mauerfall und bei der Volkskammerwahl im März 1990. Da ist schon klar, da kriegt die CDU, kriegt Helmut Kohl fast 50% mit seinem Wahlbündnis. Damit ist klar, die Experimentierphase ist vorbei. Aber diese Monate dazwischen, und ich glaube, für diejenigen, die da drin waren und die auch dran geglaubt haben, die gedacht haben, jetzt machen wir es mal richtig. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass viele, weil Sie auch sagten, die spätere Entwicklung, dass viele Bürgerbewegte aus der DDR, die nicht aus dem bürgerlichen Lager kamen oder dem kirchlichen Lager, die wollten ja eigentlich gar nicht die DDR beenden. Die wollten ja DDR reformieren. Das wird ja auch immer gern vergessen. Unabhängig davon, was man jetzt davon halten mag, diese Idee war auch da. Und ich glaube denen, so wie ich vorhin sagte, dass ich den aufrechten Kommunisten nach 1945 glaubte, dass sie was Gutes tun wollten und dass sie auch daran glaubten, denen glaube ich tatsächlich, dass die dachten, jetzt ist die Zeit reif, es endlich richtig zu machen. Wie gesagt, aus meiner Sicht hat es keine Chance zu funktionieren. Das bedeutet ja aber nicht, dass deren Absichten nicht ehrlich und lauter waren sozusagen. Und dann haben sie ja auch all die Opportunisten, die dann schon in der DDR gut in der Karriere waren, hinterher gut Karriere gemacht haben. Ja, es ist sehr schwierig sozusagen. Also das ist ja auch mal diese Geschichte. Im Übrigen, achso, jetzt, deswegen, ich hatte überlegt, ich hatte noch einen Punkt, den ich unbedingt bringen wollte. Jetzt habe ich ihn wieder, weil Sie sagten, die DDR-Bürger, es waren ja im Übrigen auch etliche westdeutsche Intellektuelle, die glaubten vom linken Lager, jetzt können wir es mal endlich richtig Sozialismus, Kommunismus, was auch immer tätigen. Also insofern ist er da so ein gesamtdeutsches Phänomen. Also Otto Schily, der sich dann beim Ergebnis der Wahl hinstellt und eine Banane aus der Tasche zieht und dokumentiert, die Ossis wollen alle nur Bananen. Naja, so einfach war es dann auch wieder nicht. Aber insofern ist das eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Und insgesamt trifft darauf zu, was ich vorhin auch schon sagte, ich glaube, wir müssen jetzt 35 Jahre danach das alles nochmal, uns nochmal neu angucken. Es war, glaube ich, wichtig auch, dass wir in den frühen, mittleren 90er Jahren relativ schnell eine Idee hatten, was ist da passiert, Unterschied zwischen Demokratie, Diktatur. Aber jetzt sollten wir so weit sein nach 35 Jahren. Und ich bin da eigentlich ganz optimistisch, weil ich unterrichte auch an der Uni, da kommt eine ganz neue Generation, die auch gar keine eigene Last mehr mit sich rumschleppt. Also ich beispielsweise, wie ich schon sagte, ich bin auch DDR-Kind und das kann ich jetzt auch nicht negieren. Und da habe ich manches, das ich anders sehe als jemand, der meinetwegen in Wiesbaden geboren wurde, aber die Nächsten werden sich das nochmal angucken und ich freue mich sehr drauf und ich bin mir sehr sicher, dadurch wird die, mag sich jetzt komisch anhören, wird die DDR noch spannender werden, als sie bisher war, oder ihr Nachleben, sagen wir mal so, nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird, weil da gibt es noch einiges zu entdecken. Und diese Monate beispielsweise zwischen Mauerfall und Wahl im März 1990 dürften so ziemlich zu dem Spannendsten gehören, weil, wie gesagt, das ist ein Experimentierfeld, was da alles passiert, was wir auch noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Und niemand weiß, wo es hingeht. Das eröffnet ja diese Möglichkeiten, weil, wie ich vorhin schon sagte, tatsächlich niemand einen Plan hat. Also in der Bundesrepublik reden sie dann zu den Feiertagen immer davon, was dann alles schön wird, wenn die Wiedervereinigung kommt. Aber als sie kam, hatte keiner eine Idee, was jetzt eigentlich passieren muss.
Da war noch jemand. Da es ja weiter regnet, traue ich mich noch mal einen Punkt anzusprechen, Staatsangehörigkeit. Wir haben ja in der Bundesrepublik eisern am alten Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz festgehalten, das aus dem Jahr 1900 stammt, mit dem Ergebnis, dass alle DDR-Staatsbürger selbstverständlich angesehen wurden als Deutsche im Sinne des Grundgesetzes. Und das war eine zentrale Bedingung dafür, dass Prag funktioniert hat. Das war eine zentrale Bedingung dafür, dass jeder DDR-Bürger, der es in ein bundesdeutsches Konsulat geschafft hat oder in eine Botschaft, sofort einen deutschen Personalausweis bekommen hat, einen Reisepass bekommen hat. War das den Menschen klar? Ich weiß, Sie differenzieren ja zu Recht immer, aber war das in breiten Schichten klar, dass wir, die Bundesdeutschen, nach wie vor davon ausgehen, wir sind staatsangehörigkeitsrechtlich eins?
Sie sagen ja zu Recht, ich bin der Differenzator hier sozusagen. Ich sage mal so, es hätte allen klar sein können, weil die Bundesrepublik hat es ja auch öffentlich immer wieder bekundet. Nicht nur in den Sonntagsreden, sondern auch in den Politmagazinen und ähnlichen Kontraste, was es ja damals schon gab und ähnliches. Es hat aber, glaube ich, nicht in der breiten Bevölkerung insofern die große Rolle gespielt. Das hat mit dem zu tun, was wir vorhin schon hatten. Es hat sowieso die nicht weg wollten, für die hat das sowieso keine Rolle gespielt, weil wir sind DDR-Bürgerinnen, DDR-Bürger. Was soll das? Es hat aber natürlich für diejenigen, die raus wollten, war das ein Hebel. Also so wie auch die DDR dann irgendwann die Schlussakte von Helsinki KSZE-Prozess unterschrieben hat, wo ja drin steht, jeder hat das Recht auf die freie Wahl seines Daseins. Aber dann kommt wieder dieser Unterschied zwischen Theorie und Praxis. KSZE, ja, jeder kann wählen, aber bitte nur mit der Genehmigung durch die SED. Und was Sie sagten mit den Konsulaten, theoretisch wäre es möglich gewesen, jedem DDR-Bürger dort dann einen bundesdeutschen Pass auszustellen. Aber das war dann auch wieder sehr komplex, weil in aller Regel sind die nicht rausgekommen, weil die Bundesrepublik auch nicht große Präzedenzfälle schaffen wollten. Die wollten nicht jede Woche, um den deutsch-deutschen Frieden, die Stabilität in Mitteleuropa zu wahren, wollten die ja nicht ein Dauerproblem auserwachsen lassen. Deswegen wurden solche Dinge bis 1989 eher diskret geregelt. In aller Regel wurde dann der Deal gemacht, wenn sie es in ständige Vertretung, die beiden deutschen Staaten hatten ja keine Botschaften untereinander, sondern ständige Vertretung, weil sonst wäre das eine völkerrechtliche Anerkennung gewesen. In aller Regel wurde dann ein Deal im Hintergrund gemacht, der hieß, die Leute, die da reingehen, bekommen Straffreiheit zugesichert, verlassen die ständige Vertretung wieder, werden nicht strafrechtlich verfolgt und werden, und das war dann der nicht bekannt war, werden dann möglichst schnell in die Bundesrepublik freigekauft, abgeschoben, wie auch immer. Also insofern spielte das praktisch eine Rolle und es war vor allem eine Gefahr tatsächlich für die Machthaber, dass die Bundesrepublik einfach nicht aufhörte, ihren Alleinvertretungsanspruch auch für die DDR-Deutschen sozusagen zu betonen.
Sie hatten noch eine Frage?
Ja, ich hätte eine Frage, inwieweit wurde denn in der DDR das Verhältnis der NVA zur Wehrmacht reflektiert, also so zum Beispiel die Übernahme eines ehemaligen Entwurfs eines Helmes der Wehrmacht, als auch die Uniform, die Ausgehuniform?
Die kurze Antwort auf Ihre Frage lautet überhaupt gar nicht. Die etwas längere, die dann auch notwendig ist, glaube ich, um das Verständnis dafür ein bisschen zu sensibilisieren. Die DDR verstand sich ja, die offizielle DDR, als der totale Gegenentwurf zur NS-Diktatur. Und insofern hatte das per sozusagen Staatsdekret überhaupt nichts miteinander zu tun. Also offiziell irgendwann 1948 wird die Entnazifizierung in der DDR für abgeschlossen erklärt, per Federstrich, dass die das nicht ist. Und man Probleme mit den großen und den kleinen Altnazis hat, wie die Bundesrepublik auch. Auch da muss man ein bisschen über den Tellerrand gucken. Aber das wurde schlichtweg negiert. Also das hatte damit nichts zu tun, weil die NVA ist eine Friedensarmee und steht daher in einer ganz anderen Tradition und hat damit nichts zu tun. So, das war Staatsdoktrin.
Ich habe noch eine schwierige Frage für einen Historiker. Wie lange gibt es die Ossis und Wessis noch? Wann hört man endlich damit auf, darüber zu reden?
Also geografisch immer? Ja. Schwierige Frage für einen Historiker. Ja. Ich würde mich jetzt gern wieder zurückziehen, tue ich aber in dem Fall nicht.
Das ist eine Zukunftsfrage, die können Sie gar nicht beantworten.
Weil ich da eigentlich sozusagen eine positive Botschaft habe. Ich glaube, es gibt die Unterschiede, das ist ja gar kein Thema, von Renten, also auch ganz pragmatischer Art und Weise. Ich persönlich glaube aber, das hat aber wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich auch eine ganz eigene Ost-West-Geschichte habe. Ich bin nämlich seit 30 Jahren mit einer Hessin verheiratet fast. Also insofern habe ich da auch ganz andere Erfahrungen und erlebe ganz andere Dinge als nur die Leute, die nur sozusagen in Ostdeutschland unterwegs sind. Ich glaube sowieso, dass wir viel zu viel drauf projizieren auf den Ost-West-Unterschied. Es ist eine verdammt einfache Lösung, um zu sagen, oh, das ist ein Ost-West-Problem. Ich bin mir sehr sicher, dass beispielsweise, ich sag mal, ein Hamburger mit einem Rostocker viel mehr anfangen kann mittlerweile als mit einem Münchner und umgekehrt. Hessen und Thüringen hat ja schon seit 1990 quasi eine ziemlich enge Verbindung zueinander. Und insofern glaube ich, dass es gibt Probleme und das muss man gar nicht kleinreden, aber ich ermutige immer dazu, auch noch, vielleicht noch mal einmal mehr nachzudenken und nicht die einfachste Karte zu ziehen, die dann meist, ja, das sind die Ossis oder das sind die Wessis, also alle Ossis sind faul und alle Wessis wissen sowieso alles besser. Es ist ja Quatsch. Also, und insofern wird es auch immer regionale Unterschiede geben. Aber wie gesagt, ein Hanseat ist auch was anderes als ein Bayer und sie sind beide Wessis sozusagen, so wie ein Sachse auch was anderes ist als ein Brandenburger. Ja, ich glaube wirklich, es ist dieser Punkt, dass es so verdammt einfach ist. Wenn wir nicht länger nachdenken wollen, sagen wir, es ist ein Ost-West-Problem. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
Ich glaube auch, es wird zunehmend weniger, weil ja doch eine Durchmischung stattfindet und das also nicht mehr so eindeutig zuordnenbar ist.
Also wenn ich meine Studierenden in Berlin frage, seid ihr Ossis, Wessis, gucken sie sich schon mal das erste Mal an und verstehen die Frage nicht so ganz. Und bis dahin, dass ich dann sage, sind wir jetzt eigentlich gerade in Ost-Berlin oder in West-Berlin? Und dann sind die völlig verwirrt. Und das ist was, was mich wirklich gut stimmt für die Zukunft, zu sagen, das wächst sich aus. Vielleicht sind wir nicht mehr die Generation, die es schafft, aber ich kann Ihnen nicht sagen, um auf Ausgangsfrage zu kommen, ich kann Ihnen keine Jahreszahl sagen, wann das nicht mehr der Fall sein wird, aber ich bin optimistisch, dass wir es schaffen. Wenn Sie meine ruhige Stimme lesen wollen, lesen Sie Stefan Mau, Ungleich vereint. Das ist so ein dünnes Bändchen, das kann man gut lesen. Ich stimme auch nicht mit allem überein, was er schreibt. Aber im Gegensatz zu manch anderen argumentiert er, finde ich, ziemlich zurückgelehnt, ziemlich unaufgeregt und zielt nicht auf die steile These. Also insofern, wenn Sie was drüber lesen wollen, lesen Sie mein Buch oder lesen Sie Steffen Mau.
Genau. Noch eine Frage
von ja. Ich habe noch das Thema Friedensvertrag und souveräner Staat. Bis heute ist kein Friedensvertrag mit den Besatzungsmächten gemacht worden, da die Bundesrepublik Deutschland und die DDR keine souveräne Staaten sind.
Da bin ich jetzt tatsächlich der Falsche, da kenne ich mich nicht so aus. Ich erlaube mir aber zu sagen, dass ich glaube, dass das nicht stimmt. Da müssten Sie aber jemand anders fragen, um das zu begründen.
Wir haben ein 2+4 Abkommen. Ja. Und das ist kein Friedensvertrag. Weil
schon,
Friedensverträge können nur
nicht,
souveräne Staaten machen. Das heißt, werden wir immer noch fremdbestimmt?
Ach Quatsch. Also es gab in der DDR auch keinen Schießbefehl. So, und trotzdem wurde geschossen. Also das ist immer dieses Rechtsnormativ, kann man natürlich drin bohren. Aber wie gesagt, ich bin der Falsche. Aber da erlaube ich mir jetzt auch die private Meinung und dass ich ab und zu mal auch am Rande dann solche Sachen lese, weil ich einfach Historiker bin. Und ich glaube, dass es einfach falsch ist. Aber kann es nicht begründen. Das gebe ich unumwunden genauso zu.
Ja, der Regen hat nachgelassen. Damit entlasse ich Sie jetzt auch in das nicht mehr leider so schöne Wetter von Wiesbaden.
Ich wollte nicht schon wieder dazwischen quatschen. Ich wollte nur sagen, ich habe ihn nicht extra bestellt, um Sie hier zu fesseln. Also.
Dann nochmal herzlichen Dank, dass Sie da waren und ein schönes Wochenende.
Das war Jens Schöne im Gespräch mit Doris Renk am 19. September 2024 in der HLZ. Sein Buch »Die DDR – Eine Geschichte des Arbeiter- und Bauernstaates« ist im Berlin Story Verlag erschienen und als Sonderausgabe in der HLZ für eine Bereitstellungspauschale von 3 € erhältlich. Literatur und Politik live. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.